Das ist Pixel Popcorn, der Videospiel- und Filmpodcast.
Get ready.
Präsentiert von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Pixel Popcorn Podcast mit mir, dem Dominik. In der heutigen Folge geht es um eines der wohl bekanntesten Franchisen der Welt, ein Franchise, welches das Fantasy-Genre sehr geprägt hat. Die Rede ist natürlich von Der Herr der Ringe. Dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich darf heute Markus Blumenthal aus Trausnitz begrüßen, ein Herr der Ringe-Fan durch und durch, würde ich mal behaupten. Hallo Markus, magst du uns denn gleich mal zu Beginn ein bisschen was über dich erzählen und was du mit Der Herr der Ringe so verbindest?
Hi, ich bin der Markus und ja, ich habe ein Fable für Herr der Ringe und das schon seit einiger Zeit. Seit damals, 2001, die Filme im Kino rausgekommen sind. Der erste Teil mit Die Gefährten.
Gut, dann war das eigentlich wie bei mir ungefähr, nur tatsächlich habe ich den ersten Teil nicht im Kino gesehen. Hast du ihn im Kino gesehen damals?
Ich habe ihn im Kino gesehen, ja. Meine Eltern sind mit meiner Tante und meinem Onkel und meinem Cousin ins Kino. Mhm. Wir sind alle zusammen hin und vor Herr der Ringe davor noch nie was gehört. Und das war natürlich beeindruckend. Also ja. Da ist man ins Kino rein, man war von Anfang an gefesselt und aus dem Kino raus und dann war es eigentlich echt schade, dass man erstmal ein Jahr warten musste auf den zweiten Teil.
Ah, das war immer eine Qual, muss ich sagen. Also bei mir war es so, mein Bruder hatte damals den ersten Teil auf DVD damals noch gekauft und mir hat Herr der Ringe gar nichts gesagt. Ich habe halt den Trailer damals gesehen, auch irgendwie im Kino oder im Fernsehen, dachte mir so, ja, keine Ahnung, da geht es halt um Ringe, ist jetzt nicht so mein Thema oder so. Und ich finde, die haben das irgendwie ein bisschen falsch verkauft, weil die Trailer, die haben ja auch nichts so wirklich verraten, fand ich damals. Und ich habe den das erste Mal dann anguckt auf DVD, wirklich dann von meinem Bruder, als ich da nichts mehr zu gucken hatte daheim. Also ich habe halt alles schon durchgeschaut und ich dachte, okay, jetzt gönne ich mir mal Herr der Ringe. Und ja, soll ich sagen, ich hätte es viel früher anschauen sollen, weil ich habe den angeguckt und habe ihn gleich nochmal angeguckt, weil er so gut war. Alleine dann das Ende mit Inja, mit dem Song. Der nimmt dich da schon mit, finde ich. Also wenn du es das erste Mal siehst, fand ich das schon richtig gut. Ja. Wollen wir denn unseren Zuhörern mal überhaupt erklären, was der Herr der Ringe überhaupt ist? Vielleicht gibt es da noch jemanden, der mit dem Begriff der Herr der Ringe noch gar nichts anfangen kann, Markus.
Ja, also der Herr der Ringe, das ist ein Roman von J.R.R. Tolkien aus den 50er Jahren. Und mit dem Roman hat er einen Grundstein, aber auf jeden Fall einen riesigen Meilenstein gelegt, was Fantasy-Geschichten anbelangt. Und der Inhalt von Herr der Ringe. In Herr der Ringe geht es um den Kontinent Mittelerde. Und in Mittelerde gibt es einen bösen Herrscher, das ist der Sauron, der will alle anderen Völker, Zwergen, Elben, Menschen unterjochen und schmiedet dafür Ringe. Und gibt jedem Volk eine gewisse Anzahl an Ringen und schmiedet aber für sich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Also will sich so quasi einschleichen. Und die Menschen und die Elben, die verbünden sich dann gegen Sauron. Es kommt zu einer großen Schlacht und der Ring geht verloren, beziehungsweise,
na. Stimmt schon, doch.
Ja, also, ja. Er zuerst mal wird der Sauron vom Finger geschnitten, sagen wir mal so. Ja. Und ein Mensch hat dann die Möglichkeit, den Ring ins Feuer des Schicksalsberges zu schmeißen, da wo der Ring geschmiedet wurde. Und auch da kann er eben nur zerstört werden. Und der Mensch wird aber beeinflusst von dem Ring, weil der Ring an sich, der ist böse, weil er wurde ja auch von einem absolut Bösen geschmiedet und der beeinflusst und befehlt auch die Gedanken des Trägers. Und naja, Menschen sind bei Tolkien eigentlich ein relativ schwaches Volk und er wird eben dazu getrieben, den Ring zu behalten. Und wo er dann wieder zurück möchte, in seine Heimat wird er von Orks überfallen. Das sind diese, na, Orks sollten bekannt sein, oder soll ich mal?
Ist einfach ein böses Volk, nenne ich es mal.
Böses Volk, aus ja, das ist quasi die Armee Saurons, kann man sagen.
Genau.
Und auf jeden Fall wird er da überfallen und der Ring geht verloren. Beziehungsweise heißt es dann eigentlich immer, der Ring sucht sich seinen Weg, weil er möchte ja wieder zu wem anders dann. Er merkt schon, okay, Isildur heißt derjenige.
Der Menschenkönig heißt Isildur, genau.
Genau. Und ja, auf jeden Fall sucht er sich seinen Weg und es verstreichen mehrere tausend Jahre, bis der Ring wieder gefunden wird, beziehungsweise will er ja gefunden werden. Und dann kommt er erstmal dem unwahrscheinlichsten Volk in die Hände und das sind die Hobbits.
Genau.
Die kleinsten.
Nämlich Bilbo Beutlin.
Ja.
Das ist der gute Herr. Der hat den auch ja, mehrere Jahre oder hat es nicht fast ein Jahrhundert gehabt, dann den Ring. Also es hat ihn auch nicht altern lassen und so weiter.
Um die 50, 60 Jahre.
50, 60 Jahre, genau. Und dann geht es eigentlich schon richtig los mit, ja, mit Frodo, würde ich sagen, einer Hauptperson. Und da werden wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden, wenn wir dann über die einzelnen Abschnitte des Buches beziehungsweise über die einzelnen Filme reden, weil es ist ja gesplittet worden in drei Teile. Es gibt die Gefährten, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs oder wie man es auch nennt, die Wiederkehr des Königs. Gab es ja auch ein Buch, das hieß dann so, wurde wegen des Films dann umbenannt. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, können wir gern, also würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit den ersten Filmen dann an, über die Gefährten dazu reden, was dann eigentlich die Prämisse dann ist und über die einzelnen Charaktere, genau. Dann fangen wir einfach mal mit Die Gefährten an, der erste Kinofilm dann um die 2000er rum. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, den habe ich damals halt auf DVD gesehen, genau. Und das fängt halt da an, wo wir gerade von der Story mäßig halt aufgehört haben zu erzählen. Frodo kommt in Besitz des Ringes, des einen Ringes, des dunklen Herrschers Saurons. Ich werde das jetzt nicht wiedergeben, was auf dem Ring steht, weil der Fastblick, glaube ich, nur. Es sei denn, du kannst es wiedergeben, was draufsteht auf dem Ring.
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden.
Sehr gut, ja, genau. Wenigstens einer, der es kann. Wenigstens einer, der Herr der Ringe gesehen hat. Von uns allen. Quatsch, genau. Auf jeden Fall gibt es neben Frodo als Hauptfigur haben wir einen Zauberer, der mit Fachbegriff auch irgendwie anders heißt. Also der heißt ja nicht Zauberer, die haben
mal. Ja, ein Istari auch.
Okay, gut. Namens Gandalf.
Gandalf der Graue.
Genau, der beauftragt Frodo, diesen Ring ja im eben eingangs erwähnten Schicksalsberg zu zerstören. Er darf sich sogar zwangsweise eine Begleitung mitnehmen, nämlich Samwise Gamgee, seinen Gärtner und besten Freund, der beim Briefing von Gandalf quasi lauscht. Also es soll ja eigentlich ein Geheimauftrag für Frodo alleine sein. Sam lauscht halt einfach
Am Fenster und genau, horcht Fenster. Immer aufs Wort, ne?
Richtig, genau. Horcht aufs Wort, genau. Und dann wird er halt dann zwangsweise von Gandalf beauftragt, auch mit, er soll ja mitgehen und auf Frodo aufpassen. Und dann geht schon die gute Reise, zumindest der erste Abschnitt, dann los. Die zwei Hobbits, also Samwise ist auch ein Hobbit, Frodo natürlich ebenfalls, gehen dann auf Reisen mit dem Ring im Gepäck und verlassen zum ersten Mal das Auenland. Willst du kurz was zum Auenland sagen?
Ja, das Auenland ist
die Heimat der Hobbits.
Die Heimat der Hobbits im Westen von Mittelerde, im Nordwesten von Mittelerde. Und zeichnet sich aus durch grüne Landschaften, durch Hügel.
Malerische
Hügel.
Friedlich.
Ja, friedlich. Sehr atmosphärisch. Also da scheint es nichts Böses zu geben.
Genau, man will da gar nicht weg und man braucht einen guten Grund, um da überhaupt rauszugehen oder rauszuwollen, würde ich sagen. Und den haben sie ja, weil sie den Ring ja zerstören müssen. Genau, unterwegs treffen sie auf zwei andere Hobbits.
Meriadoc Brandybock und Peregrin Tuck.
Auch bekannt als Merry und Pippin. Ich würde sagen, die beiden Sidekicks, kann man schon sagen, die immer für lustige, abwechslungsreiche Sachen.
Im Buch als auch im Film so eigentlich.
Okay, gut. Ja, sehr gut. Jetzt muss man einmal dazu sagen, wie es getreu der Buchvorlage halt ist eigentlich. Genau, und dann geht's weiter. Die werden dann im Laufe der Zeit, werden sie dann gejagt von den Ringgeistern, von den Nazgul, beauftragt von Sauron, den einen Ring halt wieder in die Hände von Sauron zurückzubringen. Genau, und da gibt's ein paar einige brenzliche Situationen. Also ich will da jetzt gar nicht zu viel erzählen. Das würde auch den Rahmen sprengen, weil wir haben ja noch zwei Filme vor uns und wir wollen noch über andere Sachen reden. Genau, und dann gibt es halt so eine, ich nenne es mal Schnitzeljagd hinterher und alle wollen halt trotzdem noch den Ring haben. Unsere vier Helden gelangen dann nach einer Verletzung von Frodo, der wird durch eine Klinge eines Nazguls verletzt, zieht sich da eine schwere Wunde zu und erwacht dann einfach auf. Wo wacht er denn auf?
In Bruchtal. Zwischendrin haben sie auch Aragorn aufgegabelt, sage ich jetzt mal. Muss man noch erzählen, weil der ist ein wichtiger Charakter. Im Gasthaus zum tänzelnden Pony in Bree. Richtig. Da haben sie eine Zwischenpause gemacht und auf Gandalf gewartet, der aber nicht kam. Warum der nicht kam, kann man ja noch später erläutern. Auf jeden Fall sind sie dann in Bruchtal. Ja. Und Bruchtal ist ein Tal, in dem Elben wohnen. Ein verstecktes Tal.
Genau. der oberste Elb dort ist Elrond.
Elrond, der Halbelb, genau.
Genau, der nimmt die dann unter seine Fittiche, sage ich mal. Und dann wird ein Rat einberufen, wie es mit dem Ring quasi weitergeht. Ob Frodo das alleine schafft und so weiter. Und also sein Auftrag war ja von Gandalf, ihn eigentlich nur nach Bruchtal zu bringen. Es stellt sich dann aber raus, ja, dass ja, so einfach läuft es nicht. Und viele sind dann der Meinung, so, ja, man geht nicht einfach nur nach Mordor und wirft den Ring da rein, ja. wie es Boromir so schön formuliert hatte. Ein Mensch, ein Krieger aus Gondor, Gondor ist ein, es ist eine, was würde man sagen, ein, auch ein Volk, ein Menschen.
Königreich.
Ein Königreich.
Gondor ist ein Königreich der Menschen.
Königreich der Menschen, genau. Und dann wird entschieden, also die streiten halt dann bei diesem Rat, wer halt was machen soll und es geht halt dann so einfach und dann fasst sich Frodo quasi ein Herz und sagt so, dass er den Ring dort hinbringt. Der kleinste, schwächste quasi.
Genau, der unscheinbarste soll die größte Bürde auf sich nehmen. Ja. Genau. Oder möchte ja auch die größte Bürde auf sich nehmen. Genau.
Und Gandalf meinte ja dann auch, dass man Hobbits hier nicht zu unterschätzen hat, weil es steckt viel Mut in ihnen. Und ja, dann geht die Reise weiter, nachdem sich mehrere Gefährten dann noch angeschlossen haben. Wir haben ja dann unter anderem noch Gimli, den Zwerg mit seiner Axt.
Mhm.
Den haben wir noch.
Legolas aus dem Waldlandreich.
Genau, ebenfalls ein Elb. Wir haben eben schon gesagt, wir haben Aragorn, ein Mensch, ein Waldläufer, noch im ersten Teil. Das kommt dann noch später zu einer schönen Entwicklung.
Ja, und Boromir aus Gondor.
Genau, und dann gehen unsere Gefährten halt auch schon auf die große Reise und auf ihrer Reise nach Mordor erleben sie einige brenzliche Situationen, sage ich mal, wo sie dann auch zwangsweise getrennt werden und da endet dann auch schon mit einem Cliffhanger, wie es halt weitergeht, der erste Teil, die Gefährten. Und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Teil natürlich, der nennt sich Die zwei Türme.
Genau.
Warum heißt er denn Die zwei Türme?
Die zwei Türme, zum einen geht es um den Turm Orfang. Das ist der Turm, wo Saruman der Weise wohnt. Und das ist sozusagen der Führer vom Orden der Zauberer, sage ich mal, den auch
Gandalf angehört, ja.
Genau, dem auch Gandalf angehört. Und Gandalf bittet Saruman um Hilfe. Allerdings ist der Saruman schon ein wenig korrumpiert vor dem Ring und vor der Macht, der vor ihm ausgeht. Und Saruman hat sich dem Bösen zugewandt und hält Gandalf gefangen. Und deswegen konnte auch Gandalf, wie wir vorhin gehört haben, in Bre nicht auftauchen, sondern hat das Ganze dann an Streicher abgegeben.
Ja.
Und der hat die Hobbits nach Bruchtal gebracht. Und dann eben Barad-dûr noch, das ist die Festung Saurons im Lande Mordor. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, die zwei Türme so zu sehen, sondern das ist der Turm von Minas Tirith und der Turm von Minas Morgul, was früher Minas Ithil hieß.
Da müssen wir noch erklären, was Minas Tirith ist. Minas Tirith ist die Hauptstadt
von Gondor.
Ja. Genau.
Und Minas Ithil bzw. Minas Morgul wurde dann eben eingenommen, deswegen heißt das jetzt Minas Morgul. Das ist die zweite große Stadt eigentlich in Gondor, kann man sagen.
Genau. Und ja, die Menschen fürchten langsam, dass Sauron sie halt überrennt. Also Sauron will halt einen großen Krieg anzetteln und die Völker der Menschen halt unterjochen, vernichten, nennen sie wie du willst. Und genau, unsere Helden mittlerweile suchen sich dann auch Hilfe, zum Beispiel im Land der Pferdeherren.
In Rohan, genau.
Das Rohan, genau.
Liegt nördlich von Gondor und ist auch mit Gondor sehr eng verbunden. Also die haben auch eben eine Partnerschaft, die haben ein Bündnis. Und genau, das sind Aragorn, Legolas und Gimli, die auf der Suche nach Merry und Pippin sind. Die begeben sich nach Rohan, während Sam und Frodo, der Ringträger, ihren Weg allein fortsetzen nach Mordor, um den Ring zu zerstören.
Genau, wie wir sehen, gibt da verschiedene, viele Handlungsstränge und es fällt uns auch ziemlich schwer, das immer auf den Punkt zu bringen.
Es ist auch schwer, wirklich da einen Faden oder dem Faden zu folgen, weil es einfach so viele Namen gibt, so viele Orte, so viele Geschehnisse und überhaupt ja auch eine riesige Vorgeschichte zu komplett Herr der Ringe.
Ist ja alleine schon, wie lang die Filme halt einfach gehen, wenn man mal kurz über die Laufzeit sprechen. Das
dauert einen Film in der Extended Edition 4 Stunden.
Genau, 4 Stunden.
Das ist schon sehr lang, aber sehr gut, ja.
Auch sehr gut, genau, mit vielen interessanten Charakteren, vielen tollen Nebengeschichten, auch so kleineren Sachen. Aber die werden wir jetzt auslassen, weil das würde ja den Rahmen des Podcasts sprengen. Genau, wir fokussieren uns aufs Wesentliche. Wir haben gerade gesagt, Gimli, Legolas und Aragorn sind in Rohan und bereiten sich quasi dann auf eine große Schlacht gegen Sarumans Armee vor. Das sind ja die Orks, gekennzeichnet mit der weißen Hand.
Das sind Uruk-hai.
Uruk-hai,
ja.
Sorry.
Das ist eine Kreuzung aus aus Orks und Bilbismenschen.
Aber es ist ein bisschen Ork drin.
Es ist Ork drin, ja.
Dann war es nicht ganz so falsch, genau. Auf jeden Fall, genau, haben wir dann in 2 Türme eben diese große Schlacht sehr, sehr gut inszeniert bei Nacht und Regen. Also ich habe es ja damals im Kino gesehen und es war wirklich mega beeindruckend.
Atemberaubend,
also diese riesen Armee von Uruk-hai, die da auf Helms Klamm bzw. Helms Deep dann zumarschiert ist. Also Helms Klamm ist quasi die eingemauerte Festung, nenne ich es mal, in der die Menschen von Rohan Unterschlupf gesucht haben und sich halt entsprechend dann zu verteidigen mit den hohen Mauern. Genau, und es war absolut beeindruckend, diese große Armee dann der Uruk-hai auf Helms Deep zumarschieren.
Das war
zu haben, war der Hammer. Soundtechnisch auch her, wenn sie dann anfangen, auf den Boden zu stampfen und so weiter.
Absolut episch, ja.
War richtig Wahnsinn. Und dann, beginnt ein ziemlicher Tumult, ein tolles Schlachtgemenge, toll inszeniert. Also Wahnsinn, eine der besten Schlachten, die man auch heute noch sehen kann. Also da gibt es selten oder kaum Sachen, die da heranreichen, würde ich sagen.
Dafür, dass der Film schon 25 Jahre mittlerweile am Buckel hat, ist es wirklich super.
Und ist immer noch
super gealtert. Ja. Richtig gut.
Da kann ich auch absolut empfehlen, wenn man mal. Also die Filme, die laufen ja noch im Kino, zum Beispiel hier in Amberg laufen sie nochmal. Zwar nur als Triple Feature, also alle 3 Filme hintereinander. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, ein Film dauert 4 Stunden. Also wer darauf Lust hat, 12 Stunden im Kino zu sein, kann das gern machen, weil die Filme, wie gesagt, schauen sich auch heute immer noch sehr, sehr gut an. Ich habe es probiert mit einem Kumpel und wir sind bis zum 2. Film gekommen und wir waren dann noch so müde, weil 8 Stunden im Kino ist halt schon hart, ne? Am Abend dann. Und ja, den 3. haben wir dann leider sausen lassen.
Das kann ich aber nachvollziehen. Ja. Also auch als eingefleischter Herr der Ringe-Fan, ich habe es auch schon mal probiert und 2 Filme geschafft. Und dann für den 3. war man einfach zu platt.
Ja, da ist man einfach zu fertig, weil also Kino ist ja nochmal ein anderes Erlebnis. Ist auch irgendwann anstrengend halt für die Augen und mit dem Sitzen ist auch wieder so ein Ding. Und du kannst nicht ständig aufstehen oder irgendwas, weil du wirst ja trotzdem gucken, du hast ja dafür gezahlt. Aber insgesamt wirklich immer noch ein sehr, sehr tolles Erlebnis, genau. Ja, dann ist die Schlacht vorbei. Wie geht's weiter? Also, mittlerweile haben wir wieder Merry und Pippin gefunden. Die schließen sich dann Gimli, Legolas, Aragorn und mittlerweile sogar Gandalf an.
Gandalf, der wiedergekehrt ist, ja.
Der wiedergekehrt ist, genau.
Der ist auf dem Weg von Bruchtal, bis eben sich die Gefährten getrennt haben, ist er in die Tiefe gestürzt, vergessen zu erwähnen, im Kampf gegen einen Balrog gefallen, da waren die Gefährten erstmal unglaublich traurig, weil sie gedacht haben, Gandalf ist jetzt für immer verschwunden und kommt nicht wieder, aber er ist wiedergekehrt. Er hat den Balrog besiegt und ist sozusagen Level Up, eine Etage höher gestiegen und wurde dann Gandalf der Weise.
Genau. Ein Balrog, um das nochmal kurz zu erklären, ich mach's mal ganz grob, ist ein Feuerwesen, ein Dämon aus der alten Zeit. Und der halt überkrass stark ist, ne? Und gegen Gandalf dann halt ja auch gewinnt. Und da will ich jetzt gar nicht spoilern, weil jemand, der es noch nicht gesehen hat, ist eine sehr, sehr coole Szene und nimmt einen auf jeden Fall mit. Eine der besten Szenen der 3 Teile, würde ich fast so sagen.
Ja.
Also du kommst hier nicht vorbei.
Genau, sag ich mir mal. Also sehr einprägsame Worte. Du kannst nicht vorbei.
Richtig, genau. Und in der Zwischenzeit kämpfen sich oder erkunden Sam und Frodo weiter die schöne Welt von vor Mordor, würde ich mal sagen.
So ganz so schön ist er nicht, weil das sind dann die Emen Mui und später dann auch die Totensümpfe. Da finden sie dann in den Emen Mui, das sind so Gebirge, so ein leichtes Gebirge, da finden sie dann Gollum. Und Gollum spielt ja auch eine ganz große Rolle. Gollum ist der eigentliche Ringfinder. Und Bilbo, das ist der Onkel vom Frodo Beutlin, der hat den damals den Ring, mehr oder weniger abgegaunert, kann man
ja
sagen.
So kann man
mit,
sagen,
mit einem Rätselspiel. Das spielt aber dann in Der Hobbit, eben die Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Und der möchte den Ring wieder haben, unbedingt. Aber Gollum wird dann von Frodo und Sam mehr oder weniger ja gezwungen, gezähmt und soll als Führer dienen, weil Gollum schon mal in Mordor war und dort gefoltert wurde, wo er übrigens auch die zwei Wörter Beutlin und Auenland preisgegeben hat. Und somit sind überhaupt erst die schwarzen Reiter bis ins Auenland vorgedrungen und wollten eben, also Frodo oder Bilbo eben finden.
Genau, die schwarzen Reiter werden auch die Ringgeister genannt, die Nazgul halt, genau, nur noch fürs Protokoll, dass man, weil es sind, wie man schon merkt, dass manche Charaktere einfach mehr Begriffe haben und da alles zu verfolgen und sich zu merken, ist auch für Herr der Ringe-Fans durchaus anspruchsvoll, sage ich mal, also das alles im Hinterkopf zu behalten. Genau, und da endet dann auch schon der zweite Teil eigentlich, also wieder mit der Reise oder wie es halt weitergeht mit Frodo und Sam, die werden dann nur so gezeigt, wie es halt weiter marschieren und dann, genau, Gollum dann halt mitnehmen. Und dann kommen wir schon auch zum dritten Teil.
Die Rückkehr des Königs. Ja.
Genau, die Rückkehr des Königs. Die Rückkehr des
Königs.
Da geht es dann weiter direkt nach der Schlacht um Helm's Klamm eben, genau. Also, ja, wir feiern unseren Sieg quasi gegen Saruman und die Uruk-hai-Armee. Also beim Besuch des Orfang-Turms stellt sich dann heraus, ja, also Saruman, der stirbt halt auf den Angriff halt auch, ne, und lässt dann einen sehr interessanten magischen Gegenstand fallen, den dann Pippin aufnimmt.
Genau, das ist das Palantir und das ist das sehende Auge quasi. Also da gibt es mehrere von. Also mag das wie ein Mobilfunknetz. Das ein Auge sieht immer, was das andere gerade eben sieht, wer das in der Hand hält.
Gute Erklärung,
und man weiß nicht, wo die anderen sind. Und deswegen ist es ein gefährlicher Gegenstand, der sofort von Gandalf verwahrt wird.
Ja.
Pippin lässt sich natürlich trotzdem nicht nehmen. Das ist verboten, das ist interessant.
Ja.
Er berührt es und kommt somit in Kontakt zu Sauron, weil Sauron auch eben so ein Palantir hat scheinbar. Und da gibt er zum Glück nichts preis, aber er erfährt, wo der Hammerschlag fallen soll. Und zwar in Gondor, in Minas Tirith.
In der Hauptstadt.
Minas Tirith soll angegriffen werden,
genau.
Und das ist ja auch in ziemlicher Reichweite von Mordor. Das ist direkt das Nachbarland.
Genau. Und was macht Sauron natürlich? Er mobilisiert seine Truppen und schickt die in Richtung Minas Tirith, in die Hauptstadt von Gondor.
Genau.
Und da geht's dann mit unseren Helden quasi weiter. Die reisen auch nach Gondor und bereiten sich quasi, du hast es schon eben gut gesagt, auf diesen Hammerschlag vor, wenn die ganzen Truppen von Sauron ankommen. Und dann beginnt auch schon die nächste Schlacht. Und die ist auch wieder sehr, sehr beeindruckend.
Also ich habe damals nicht gedacht, dass man das noch epischer irgendwie gestalten kann. Schlacht mit in Helm's Klamm und dann noch was in Minas Tirith abgeliefert wird, das ist ja nochmal wirklich bahnbrechend. Und kompletter Kontrast auch, weil es eben die weiße Stadt ist und es ist Tag.
Ja,
da wird die Schlacht am Tag geführt, in Helm's Klamm ist es eher dunkel und wird in nachts geführt.
Ja.
Sehr beeindruckend.
Genau. Ja. Also wir reißen es mal kurz an. Also es eigentlich, also hauptsächlich ist Gondor gegen Mordor oder Sauron. Es sind dann noch ein paar andere Völker dabei, aber die erklären wir jetzt nicht.
Das wird den ganzen Rahmen sprengen.
Genau.
Ja.
Dafür haben wir leider in diesem Podcast heute keine Zeit. Vielleicht gehen wir dann irgendwann später nochmal darauf ein. Das wäre eigentlich eine eigene Folge, so die Schlacht einfach. Da kann man auch schon eine Stunde drüber reden, Minimum, und das alles analysieren, wie das alles so war. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr interessante zusätzliche Völker, die sich an der Schlacht dann beteiligen, so viel sei gesagt. Genau, und was machen eigentlich Frodo und Sam in der Zwischenzeit? Die sind mittlerweile dann in Mordor.
Frodo und Sam werden von Gollum geführt, auch in die Irre geführt. Da kommt es dann zu ein paar Schwierigkeiten. Aber Frodo hat zum Glück seinen treuen Begleiter Sam dabei und der sorgt auch dafür, dass es Frodo wirklich nach Mordor schafft und auch bis zum Schicksalsberg, wo dann kurz nochmal Gollum auftaucht, der scheinbar erst besiegt war, aber dann Frodo den Finger abbeißt. Und das ist in dem Fall tatsächlich ja gut gewesen im Film, dass er Frodo den Finger abbeißt, weil Frodo wurde auch kurz bevor er den Ring in den Schicksalsberg schmeißen wollte, vom Ring korrumpiert, wollte den für sich behalten, hat ihn aufgesteckt, ist unsichtbar geworden. Man wird übrigens unsichtbar, wenn man sich den Ring aufsteckt.
Genau, das hätte man vielleicht so sagen, können als magische Zauberkraft.
Ja, und Gollum schmeißt sich auf ihn und beißt ihm den Finger ab und fällt mit dem Ring in die Lava.
Genau, somit ist der Ring ja, Geschichte, sage ich mal.
Genau.
In der Zwischenzeit kämpfen die Menschen immer noch gegen, ja, die, ja, gegen das Heer von Sauron
und,
eben.
Und wollen Frodo damit eben Zeit verschaffen, weil
genau,
ja, Sauron ist sich schon dessen bewusst, dass irgendwas im Busch ist, dass der Ring irgendwie
genau,
vernichtet ja, werden soll. Genau.
In einer der letzten Kampfszenen stehen sich halt die letzten Überbleibsel der Menschen, ist noch ein kleines Häufchen ist noch übrig gegen eine Übermacht an Saurons Truppen. Und eben in dem Moment, wenn der Ring dann ins Feuer des Schicksalsbergs hineinfällt, bricht der Boden unter den Bösen, sage ich mal, auf. Die fallen dann in die Tiefe.
Genau.
Und somit haben
und die eigentlich Menschen wird alles Böse verschlungen. Wird
verschlungen.
Und genau. Frodo und Sam werden aber Gott sei Dank von den Adlern gerettet.
Genau, die Adler. Die muss man auch mal erwähnen, weil viele da im Internet meinen, ja, warum sind die Adler nicht denn von vornherein dahin geflogen? Warum geht denn das nicht? Hast du da eine Antwort drauf? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, warum konnten die Adler den Ring nicht einfach direkt über den Schicksalsberg abwerfen? Es ging einfach nicht. Ja, also das, die Nazgul, die haben auch geflügelte Wesen. Da wären sie vor denen vom Himmel geholt worden. Es gibt noch andere Sachen, dass sie gesagt haben, warum sind sie nicht den Anduin hochgefahren mit dem Fluss, mit dem Boot an dem Fluss. Und eben da ging auch nicht, weil die Bucht von Tol Falas wird von den Südmenschen, von den Haradrim bewacht.
Mhm.
Und da wäre auch kein Durchkommen gewesen. Das sind quasi Verbündete von Sauron,
ja,
böse Menschen sozusagen. Gibt es noch ganz viele verschiedene andere Sachen. Warum ging es nicht? Ja, es ging eben einfach nicht. Es gab immer ein Hindernis. Und deswegen musste das so heimlich passieren, wie Gandalf das geplant hatte.
Ja, also Sauron hatte ja überall auch seine Speer, auch in der Luft und so weiter. Du hast schon mal diese anderen Völker angesprochen, die halt mittlerweile auch böse sind und halt zu Sauron anhalten. Ne? Der hat halt auch seine Fühler ausgestreckt und zu den anderen Völkern und sagt so, hey, wir wollen die Leute halt oder wir wollen Mittelerde unterjochen. Habt ihr Bock, euch also mir anzuschließen, bevor wir euch halt vernichten? Und sagen halt viele dann so, ja,
freilich, sozusagen,
bevor wir sterben, dann natürlich machen wir damit.
Genau, da hat er eben einige
genau, waren,
unter seine Fittich genommen. Das waren die Haradrim, Südmenschen. Das waren ein altes Volk von Rohan, so ein Bergvolk war das. Ja. Das ging dann aber auch mehr von Saruman aus. Also es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Alles, und alles wird auch schon eigentlich in Bruchteil beredet, warum diese Wege nicht funktionieren können.
Genau.
Und dann muss eben das Ganze auf der Heimlichkeit beruhen. Das ist die einzige Möglichkeit, den Ring zu zerstören, dass Sauron nichts davon mitbekommt.
Ja, und deswegen konnten einfach nicht die Adler einfach Frodo und Sam packen und dahin fliegen und dann den Ring reinschmeißen.
Genau.
So einfach ging es dann halt dann, ja. Doch nicht, genau. Ja, was hat dir denn am besten gefallen an den Filmen? An was musst du immer wieder denken? So ein paar Sachen.
Bei den Filmen vor allen Dingen diese gewaltigen Aufnahmen. Es ist ja in Neuseeland gedreht worden. Es ist ja unglaublich, wie vielfältig Neuseeland ist. Von den Gebirgen bis über die Täler bis in das Auenland.
Wir haben das Auenland,
wie es dargestellt wird. Das ist einfach Wahnsinn. Also gefällt mir wahnsinnig gut, diese ganzen Naturaufnahmen, diese ganzen Landschaftsaufnahmen.
Ja. Ich fand es halt damals noch sehr bemerkenswert, dass so wenig halt mit CGI gemacht wurde. Also wirklich nur das Notwendigste, wo es halt nicht anders da ging. Aber da waren so viele Kostüme halt im Einsatz, da hat man sich noch wirklich Mühe gegeben. Also Peter Jackson, der Regisseur mit seinem ganzen Team, die wussten da genau, was sie machen. Umsonst haben die Filme auch nicht so viele Oscars halt abgeräumt für Maskenbild und so weiter.
17 Oscars.
Bestes Szenenbild, Wahnsinn, also muss ja immer wieder dran denken, wenn ich die neumodischen Sachen halt sehe, wo es halt nicht mehr ohne CGI geht, Marvel zum Beispiel, wo ich mir denke, so muss das sein, gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Dann kommt vielleicht auch mal wieder sowas Tolles rum wie der Herr der Ringe, das wirkt einfach oder es ist einfach handgemacht, muss man sagen. Du hast ja schon gesagt, mit den Landschaftsaufnahmen, diese Kamerafahrten, ja, es gibt kaum bessere Aufnahmen, auch heutzutage noch, 25 Jahre später, du hast es angesprochen, muss ich auch wieder immer dran denken. Für mich ist ein großer, positiver Punkt an Herr der Ringe die tolle Filmmusik von Howard Shore.
Ja.
Also ich krieg da immer Gänsehaut, wenn die einsetzt mit dem Theme von den Hobbits oder aus Hobbit. Das ist Wahnsinn. Oder auch die Musik bei den Schlachten dann, wenn die Orks dann kommen und so weiter. Das sind einfach so markante
Musikstücke. Absolut einprägsam. Also wenn da die Musik losgeht, dann habe ich zumindest sofort die Szene.
Ja, ich habe auch alle Szenen im Kopf, genau.
Ja,
wird auf jeden Fall sehr durchbegleitet und ist auch zur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die Musik. Mhm. Genau, diese Entwicklung der Musik muss ich mal kurz ansprechen. Beim ersten Film, Die Gefährten, ist alles noch so ein bisschen, ja, so fröhlich.
Ruhig, weißt gemütlich, du? Ja, genau. Wird auch von der Musik so wiedergegeben, genau, bisschen, sehr fröhlich. Ja.
Ruhig, friedlich, fröhlich, du hast gesagt, so ein bisschen Aufbruchstimmung geht dann auch so ein bisschen los. Und dann so im, ja, die Rückkehr des Königs wird es halt danach immer düsterer, muss man sagen. Es gibt in den anderen Teilen natürlich auch düstere Musikstücke, aber es begleitet diese Reise unserer Helden einfach schon sehr, sehr gut. Von dem, ja, am Anfang war noch alles toll und jetzt ist überhaupt nichts mehr schön. Also wir stehen kurz vor dem Fall. Also wir auch.
Es wird düster und gewaltig. Ja.
Wird auch im Film gesagt, dass es halt kurz vor knapp ist, dass die Menschen halt, ja, das hat Mittelerde kurz vor dem Fall steht, genau, und Sauron halt wieder die Macht ergreifen könnte. Das fand ich auch immer sehr beeindruckend. Und ich mag natürlich die Charakterzeichnung. Wie toll die Charaktere ausgearbeitet sind und dass die halt ja sich auch entwickeln. Frodo zum Beispiel. Ich muss sagen, ich mochte Frodo am Anfang. Ich habe ihn gen Ende hin habe ich ihn gehasst. Dafür mochte ich Sam dann umso mehr aus Gründen.
Das ist auch so geplant gewesen, dass man den in Anführungsstrichen den Verfall von Frodos Charakter auch eben sieht und halt auch durch seine Handlungen, durch seine Äußerungen. Ja, einmal hält er ja sogar dann Sam das Schwert an die Kehle, weil er denkt, dass er ihn den Ring abnehmen will. Das haben sie wahnsinnig gut getroffen, auch bei Aragorn. Eben dieser, weil es heißt ja die Wiederkehr des Königs.
Genau.
Und es stellt sich dann raus, Aragorn ist nicht nur einfach ein Waldläufer, sondern einer der letzten Numenorer. Das ist, wird jetzt auch wieder ein bisschen den Raum sprengen, aber eines der ältesten Menschenvölker. Und nicht nur irgendeiner von denen, sondern sogar der König. Der Erbe Isildurs, der damals verpasst hat, den Ring ins Feuer zu werfen.
Richtig, der Thronerbe von Gondor, muss man auch sagen.
Ja.
Wichtige Info, oder wollen wir das spoilern? Ich weiß nicht. Ja, im Rückkehr des Königs. Er wird dann zum König gekrönt.
Ich denke, das kann man sagen. Der Roman hat ein gewisses Alter. Das ist, richtig, sollte jetzt kein großer Spoiler mehr sein. Ja.
Nee, und dann auf jeden Fall hat es ein Happy End. Die Hobbits werden als Helden gefeiert, auch von den Menschen. Also da gab es ja diese Endszene im Film, wo sie sich eigentlich
bei der Krönung Aragorns,
hinknien.
Wo Aragorn eben, sie knien sich vor Aragorn nieder, der zum König gekrönt wird und er sagt eben, ihr, meine Freunde, müsst euch vor niemanden niederknien.
Genau.
Und dann kniet er sich nieder und alle anderen tun es ihm gleich und jeder kniet nieder vor den Hobbits, richtig, vor den kleinen, mutigen Hobbits.
Ja, das war ein
tolles Zeichen.
Und die Szene an sich war einfach Wahnsinn. Also allgemein die letzten Szenen in Die Rückkehr des Königs, da gibt es ja so viele Abschlüsse dann der einzelnen Handlungsstränge, dass halt dann Frodo auch wegfährt zum Beispiel und dann die anderen Hobbits im Auenland lässt, in Mittelerde halt einfach lässt und er, wo fährt er eigentlich hin?
Er segelt mit Gandalf, Elrond und Galadriel nach Valinor. Das sind die ewigen Lande der Elben.
Ja, auf jeden Fall. Hat er keinen Bock mehr auf Mittelerde nach den ganzen Schlachten und so. Er hat gesagt, ich muss jetzt woanders hin. Ja, auch eine sehr rührende Szene, als er sich dann halt von seinen Freunden dann verabschiedet. Da hat, glaube ich, das halbe Kino damals geweint gehabt bei der Szene.
War auch sehr unerwartet. Ja. Also damals auch, wenn man das zuerst so gesehen hat, dachte man, okay, super, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und es gibt dann doch nochmal so einen kleinen Abbruch.
Ja. Aber am Ende sieht man zum Beispiel auch ein positives Zeichen, dass Sam zum Beispiel jetzt mittlerweile eine Familie hat mit Kindern und so weiter. Also es geht auch im Auenland geht es auch weiter trotzdem.
Ja.
Und die Menschen haben es und die anderen Völker haben es auf jeden Fall geschafft.
Genau, und dann beginnt das vierte Zeitalter mit der Vernichtung des Ringes.
Vierte Zeitalter, ja. Genau, das waren auf jeden Fall jetzt die Herr der Ringe-Filme.
Ganz grob zusammengefasst,
Also das ist viel zu ausschweifend, da jetzt über alle Details da zu reden, weil dann sitzen wir nämlich morgen noch hier. Im wahrsten Sinne des Wortes kann man wahrscheinlich wirklich einen kompletten Tag einfach über Herr der Ringe reden. Ich schneide es kurz an. Der Hobbit ist auch ein Werk von J.R.R. Tolkien und spielt quasi vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe.
Genau, es geht letztlich darum, wie Bilbo, der Onkel von Frodo, den Ring eigentlich findet. Ja, das ist im Hobbit ein bisschen nebensächlich. Es geht eigentlich darum, dass die Zwerge ihre alte Heimat, den Erebor, den einsamen Berg, wieder zurückgewinnen von einem Drachen. Ja, aber das wird jetzt hier auch, da können wir nochmal, das könnten wir jetzt Stunden reden und auch das nur grob zusammenfassen.
Da kannst du dann gerne nochmal für eine andere Folge kommen, dann reden wir einfach über Der Hobbit. Der Podcast wird dann auf jeden Fall auch der Herr der Ringe Podcast oder heißen und nicht Der Hobbit Podcast, genau. Sonst wird es nämlich einfach zu viel. Ja, ich will jetzt mal kurz über die Herr der Ringe Amazon Serie auf Amazon Prime reden. Einfach nur ein bisschen Gedanken, was, also, ja,
das ist,
gebe ich gerne das Wort, weil ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, als Herr der Ringe Fan. Was hältst du denn davon?
Das ist unter Herr der Ringe Fans ein sehr zweischneidiges Schwert, die Serie. Es ist einerseits, das ist jetzt meine persönliche Meinung,
ja, klar, deswegen bist
es
du
ist
hier,
eine sehr gute Fantasy-Serie, aber die haben Herr der Ringe oder beziehungsweise das zweite Zeitalter, in dem sie ja dann spielt, schon sehr arg auseinandergenommen. Mhm. So, sei es auch von die Charaktere her oder auch eben von der Geschichte.
Ja.
Also da sind Sachen, die sind halt einfach so nicht passiert. Das muss man einfach so sagen. Oder auch eben, wie Charaktere dargestellt werden. Elrond mit kurzen Haaren. Mhm. Das ist also ein Elb mit kurzen Haaren.
Ja, da waren ziemlich viele 80er-Frisuren auch drin.
Ja, ja, es war, ja, wie gesagt, sehr gut im Fantasy-Bereich, aber eben ja, ganz schwierig vereinbar mit Herr der Ringe oder ja, mit eben J.R.R. Tolkien.
Ja, also ich hab die Serie auch gesehen. Ich fand es von der Machart her, fand ich auch gut. Also als Fantasy-Fan hat man ja trotzdem irgendwie seinen Spaß damit. Man muss es ja vielleicht ein bisschen abseits von Herr der Ringe zu betrachten, weil es gehört ja trotzdem mit dazu, es ist ja auch die Herr der Ringe-Serie, die Ringe der Macht, also steckt ja auch schon im Titel fast der gleiche Name drin. Wenn man da ein bisschen mit Abstand rangeht, mit dem Wissen, okay, es ist jetzt nicht die ganz, ganz tolle Serie und ein bisschen abschaltet und das ganze Herr der Ringe-Wissen, was man sich angeeignet hat, ein bisschen mal zurückstellt, dann kann man trotzdem Spaß haben mit der Serie.
Absolut, ich habe auch mit der Serie Spaß gehabt, so ist es nicht. Ich meine, wie Numenor allein dargestellt wird oder auch Mittelerde schon in den älteren Tagen, super. Also auch wieder tolle Landschaftsaufnahmen, CGI, diesmal sehr gut umgesetzt, im Gegensatz zu der Hobbit zum Teil.
Richtig, ja.
Also wenn man ohne Vorwissen an Herr der Ringe da rangeht, hat man auf jeden Fall Spaß.
Ja,
und ich hatte auch Spaß, auch als Herr der Ringe-Fan.
Aber ich fand da auch manche Schlachten.
Nicht so viel.
Fand ich auch gut. Ja, er ist halt, aber wie du gesagt hast, so in Herr der Ringe.
Da steckt der Teufel im Detail, aber ich bin da jetzt nicht so, dass man sagt, deswegen ist es eine schlechte Serie. Überhaupt nicht.
Ja.
Überhaupt nicht.
Das muss man immer im Vergleich zu anderen Serien außerhalb von Herr der Ringe mal betrachten, weil es gibt viele andere schlechte Fantasy-Serien und da ist die Herr der Ringe-Serie eigentlich schon recht gut. Also hat er auch ein hohes Budget gehabt.
Auf jeden
gehabt.
Fall. Ja. Das größte überhaupt, oder? Insgesamt.
Wie hat so eine teure Serie noch nie gegeben. Also
1 Milliarde?
War auf jeden Fall.
Ich glaube, allein die Rechte, allein die Filmrechte lagen bei 250 Millionen.
Die Filmrechte Dollar. Am zweiten Zeitalter, musst du aber dazu sagen.
Die Filmrechte am zweiten Zeitalter.
Ja. Weil das dritte Zeitalter, da hat Warner Brothers immer noch die Rechte. Mhm. Genau. Und da ist ja auch im Gespräch, ob es dann noch ein paar Filme dazu geben wird. Ich kann mir zum Beispiel irgendwie eine Vorgeschichte zu Aragorn vorstellen. Fände ich sehr interessant, als Film.
Das wäre was, ja. Dieses Jahr kommt raus The War of the Rohirrim. Das wird ein animierter Film sein.
Stimmt, ist der nicht auf Netflix?
Nicht, dass ich wüsste. Der kommt im Dezember ins Kino.
Ins Kino sogar?
Ins Kino, ja. Okay, The War of the Rohirrim. Ja, da geht es um die Vorgeschichte eben zu Helm Hammerhand in Helm's Klamm.
Da würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Ja, und wie bei jedem großen Franchise gibt es natürlich auch bei Herr der Ringe allerhand Merchandise. Man kann sich Repliken kaufen und so weiter. Und natürlich hat die Videospielindustrie sich das nicht annehmen lassen, dazu ein paar Sachen zu machen. Und deswegen gibt es auch allerhand an Herr der Ringe Videospielen. Hast du da irgendwie einen Favoriten?
Einige.
Oder also, was hast du gerne gespielt? Also ich war ja öfter mal bei dir daheim. Du hast da eine tolle Zockerhöhle, nenne ich es mal, mit vielen Sammelsachen auch rund um Herr der Ringe, da haben wir auch einmal zusammen der Herr der Ringe, war es die zwei Türme oder die Rückkehr des Königs, im Koop-Modus auf der PlayStation gespielt.
Das war der Krieg im Norden.
Der Krieg im Norden war das,
genau. Ja.
Auf jeden Fall, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, kannst gerne was dazu erzählen, um was es da geht, der Krieg im Norden.
Der Krieg im Norden beschreibt die Situation eben im Norden, das heißt nördlich von Bruchtal. Hat so nicht stattgefunden, gehört nicht jetzt zur Storyline dazu. Man wird aber dadurch mit sehr viel Hintergrundinformationen so gefüttert, einfach vom Film. Und ich fand das Spiel super, leider ein bisschen kurz und ziemlich verbuggt auch. Aber
ja,
es hat Spaß gemacht. Also mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht.
Was ist für eine Art von Spiel für die Zuhörer, dass wir das kurz anreißen?
Es geht so in Richtung Action-Rollenspiel. Also es sind ein paar Rollenspielelemente drin.
Ja.
Und aber hauptsächlich eben Action. Und man kann sich wirklich kämpfen und durch die schlauchartigen Levels durchboxen.
Man hat die unterschiedlichen Charaktere für die alle am
Start. Man kann eben einen Mensch spielen, einen Zwerg, einen Elb. Das ist eigentlich bei den meisten Herr-der-Ringe-Spiele so.
Ja. Genau, da können wir ja mal kurz die zwei Türme kann man dazu zählen und die Rückkehr des Königs. Da kann man ja auch die Hauptcharaktere kann man ja spielen. Man kann Legolas spielen, man kann Aragorn spielen, man spielt Gandalf und so weiter. Geht auch so in diese Action Hack and Slay, würde ich schon fast so ein bisschen.
Ja,
Schlachtgemenge ist viel, ja.
Ja, also ist bei die Rückkehr des Königs, die zwei Türme habe ich tatsächlich gar nicht mehr so im Gedächtnis, aber die Rückkehr des Königs war auch so schlauchartige Levels,
genau, ja.
Wurde dich dann eben, genau,
richtig, nur der erste,
die Welt von Mittelerde kämpfst.
Genau, nur der erste, die Gefährten, der war ein bisschen anders, der war nicht so in den Stil.
Den habe ich noch nicht gespielt.
Kannst du mal anschauen, ich finde es gar nicht mal so schlecht, hat aber mit den anderen von der Machart der Spiele nichts zu tun, also.
Ja, das hat man dann gemerkt, eben bei die oder ab die zwei Türme ging es eigentlich mit den Videospielen richtig los im Herr der Ringe-Universum. So,
in Sachen Videospiele, wenn es da um Franchisen geht, da gibt es ja auch viel Quatsch. Ich muss aber dazu sagen, dass die Herr der Ringe-Spiele da nicht dazugehören. Weil da hast du immer irgendwie Spaß. Also da gibt es ja noch andere, ich sage jetzt mal Schlacht um Mittelerde, das Strategiespiel für den PC.
Ja.
Das war Wahnsinn, weil du da auch die ganzen Völker spielen konntest. So, du konntest Gondor spielen, du hast Rohan spielen können, du konntest, was konntest du noch spielen? Die Elben konntest spielen.
Und dann auch mit die Orks die Aufstieg, auch. Der Aufstieg des Hexenkönigs, das war doch so ein Addon, das konntest du dann auch die Bösen spielen, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall war das auch sehr.
Ich bin leider nie übers Tutorial hinausgekommen.
Ja, wenn du mal eine Chance hast zu spielen, dann hol es nach. Aber mittlerweile, ich glaube, online über Steam oder so kannst du es nicht kaufen. Deswegen ist die physische Version nämlich so teuer
geworden. Genau, das sind richtige Sammlerstücke, ja.
Ja, aber einmal einen Blick wert, vor allem für Strategiefans. Und wenn du sowieso noch Herr der Ringe-Fan bist, dann macht es auf jeden Fall viel Spaß. Genau. Und wir müssen auch über ein Spiel reden, was in jüngster Vergangenheit rauskommen ist. Da haben sich wirklich viele drauf gefreut, weil endlich mal wieder die Lizenz drauf stand. Der Herr der Ringe, ein neues Spiel und zwar mit dem Namen Gollum.
Aber von dem Spiel, ich habe irgendwie einen richtigen Riecher gehabt, ich habe sofort die Finger davon gelassen. Ich weiß nicht, also du hast es ja hier, ich finde ein Herr der Ringe Spiel, das kann nicht, keine Ahnung, man spielt da nicht Gollum, man macht da nicht so auf Schleichen und hinten rum.
Ich weiß, was du meinst.
Herr der Ringe ist episch, ist großartig, richtig. Da muss gekämpft werden, da muss was passieren, da ist Action und Geschichte dahinter und das hat mich von Anfang an abgestoßen, bei Gollum, den eben so schleichend zu spielen, das passt natürlich absolut zu Gollum, das beschreibt ja seinen Charakter wunderbar.
Aber das ist ein Grund, warum es halt einfach gefloppt ist. Der andere Grund ist einfach, weil es war verbuggt bis zum geht nicht mehr.
Und die Grafik war auch sehr schlecht für das 21. Jahrhundert, für das Jahr 2023
kam es raus, wo ich dann gesagt habe, Leute, das gibt's doch nicht. Das hat ein deutsches Studio hat das entwickelt, Daedalic Games, die eigentlich einen guten Namen in der Videospielbranche, vor allen Dingen in Deutschland haben. Die haben mehr so Point and Click, glaube ich, gemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren sie also hoch im Kurs bei den Deutschen und dann kam dieses Spiel raus. Ja, und dann haben sie die Entwickler oder die, wie soll ich sagen, den Entwicklerbereich der Videospiele haben sie dann einstellen müssen, weil das Spiel einfach so gefloppt ist. Die haben Leute entlassen müssen. Das war ein Skandal. Die haben eine Entschuldigung auch rausgeschickt.
Und das ist schon hart, ja.
Fun Fact: Diese Entschuldigung wurde mit ChatGPT erstellt.
Ah, das, da habe ich was gelesen.
Das haben sie, hat Game 2, Grüße gehen raus, hat es herausgefunden in einer sehr, sehr spannenden Dokumentation. Die kann man sich auf YouTube anschauen. Die ist wirklich sehr, sehr interessant, was da dahinter gesteckt hat. Also Wahnsinn, dass so ein tolles Franchise dann mit sowas besudelt wird, muss ich schon sagen. Das fand ich ziemlich frech, Ja, auf jeden Fall. Herr der Ringe, eigentlich ein Fass ohne Boden. Wenn man da mal drüber spricht, dann muss man eigentlich sich den ganzen Tag Zeit nehmen. Haben wir leider nicht. Ja. Aber auf jeden Fall danke an dich, Markus, dass du heute bei mir im Podcast warst. Und natürlich auch wieder vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart.
Gern und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du kannst auf jeden Fall wiederkommen, wenn wir dann vielleicht über Der Hobbit reden. Schaltet gerne auch nächstes Mal wieder ein, wenn es eine neue Folge zu Pixel Popcorn gibt, euren Videospiel- und Filmpodcast.